Herzlich willkommen zu dieser Sendung von der Radio Prager. Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Keberlova zu den aktuellen Nachrichten. Der tschechische Präsident Václav Havel wurde heute nach einer Woche aus dem Krankenhaus entlassen, wo er wegen Bronchitis stationiert war. Über seine Entlassung haben die Ärzte bereits am Montag entschieden. Der Präsident wird zu Hause weiter behandelt. Der Gesundheitszustand des Präsidenten hat sich zwar verbessert, er sollte sich nach Ansicht der Ärzte jedoch noch eine Zeit lang ausruhen. Dem Präsidentensprecher Ladislav Špaček zufolge wird Václav Havel ca. Eine Woche in seiner Sommerresidenz in Lahne weilen. Der Primas der tschechischen katholischen Kirche, Kardinal Miroslav Vlk, hat sich wegen der geplanten Aufhebung der tschechischen Sendungen von Radio Freies Europa an den US-amerikanischen Präsidenten George Bush gewandt. Laut Vlk ist es nützlich, die tschechischen Sendungen zumindest bis zum Beitritt der Tschechischen Republik in die Europäische Union beizubehalten. So lange zu senden, bis Prag EU-Mitglied ist, was für das Jahr 2004 vorgesehen ist, hält auch der Vorsitzende des tschechischen Senats Peter Pidhat für sinnvoll. Den Brief an den amerikanischen Präsidenten hat der Kardinal Mitte Juli geschickt, sagte heute der Nachrichtenagentur ČTK der Sprecher der tschechischen Bischofskonferenz Daniel Herman. Die Sendungen in tschechischer Sprache sollen aufgrund eines Beschlusses der Amerikaner nach 52 Jahren zum 30. September aufgehoben werden. Die USA beenden die Zahlungen der Sendungen mit der Begründung, dass Tschechien ein NATO-Mitglied ist und an der Schwelle der EU. Ex-Außenminister Jan Kavan, der den eines Mordversuches an eine Journalistin beschuldigten, Karel Srba, 1998 als einen Garanten der Kampagne Säubere Hände im Auswärtigen Amt angestellt hatte, erklärte der Nachrichtenagentur ČTK zufolge gestern, er sei durch die Verhaftung seines Ex-Kanzleichefs überrascht. Kavan ließ kurz nach seiner Anreise in New York, wo er sich auf die Übernahme des Posten des Vorsitzenden der UN-Generalversammlung vorbereitet, verlauten, er wisse nichts von Srbas Aktivitäten. Wie die Nachrichtenagentur ČTK unter Berufung auf nicht genannte Quellen informierte, wurde Srba im Außenministerium auf Empfehlung von Miroslav Šlouf angestellt, der damals das Beraterteam von Premier Miloš Zeman leitete. Die Wochenendgewitter, die durch starke Wirbelstürme begleitet wurden, haben der tschechischen Bahn laut ersten Schätzungen Schäden in Höhe von ca. 1,2 Millionen Kronen verursacht. Der Nachrichtenagentur ČTK teilte dies heute Pavel Tesař von der Presseabteilung der tschechischen Bahn mit. Die größten Schäden wurden in Südböhmen verursacht, wo sie eine halbe Million Kronen überstiegen haben. Die Gewitter von Sonntag haben Bäume umgerissen und Dächer von Häusern beschädigt. Soweit die Nachrichten. Durch das Tagesecho führt sie nun Martina Schneiderkova.
Tagesecho.
Willkommen zum heutigen Tagesecho, in dem wir uns mit den folgenden Themen befassen. Politiker, Medien sowie die Öffentlichkeit sind schockiert. Es wurde ein Mordkomplott gegen die Enthüllungsjournalistin Sabina Slonková aufgedeckt. Der Mord wurde vom Ex-Kanzleichef des tschechischen Außenministeriums bestellt. Die interaktive Künstlerreise zwischen Dresden und Prag, auf die sich der italienische Künstler Bernardo Giorgi Anfang Juli begeben hat, nähert sich dem Ende. Am Montag trat der Künstler mit seinem internationalen Team in Theresienstadt ein. Arbeit mit Keramik gehört zu therapeutischen Programmen, mit denen behinderte Menschen ihre Fähigkeiten in den geschützten Werkstätten entwickeln können. Ein tschechisch-deutsches Keramikseminar findet in diesen Tagen in Nordböhmen statt. Das sind die Themen unseres Tagesechos. Im Anschluss daran hören Sie eine weitere Folge des Themenkaleidoskops mit Lucia Mutschkova. Ein aufgedecktes Mordkomplott hat am Montag die tschechische Öffentlichkeit erschüttert. Das rechtzeitig gerettete Opfer ist eine Journalistin. Der Auftraggeber, kaum zu glauben, ein ehemaliger hoher Funktionär des tschechischen Außenministeriums. Markéta Maurová hat mehr dazu.
Věděla jsem, že to přesně před 14 dny, bylo to 9. července, večer, kdy za mnou přišli policisté se speciální...
Ich habe darüber vor genau zwei Wochen am 9. Juli erfahren. Am Abend kamen Polizisten aus der Sonderabteilung für den Kampf gegen organisiertes Verbrechen und überbrachten mir eine Nachricht, die mich total bestürzte. Sie lautete, bei der Polizei hat sich ein Mann gemeldet, der angestellt wurde, um mich zu liquidieren. Ich habe in dem Moment so reagiert, wie jeder reagieren würde. Es schien mir so absurd, dass ich ablehnte, es zu glauben. Es hat sich leider mit der Zeit erwiesen, dass es weder ein dummer Scherz noch Provokation ist und der Auftrag tatsächlich existiert. Noch an jenem Abend wurde die Ermittlung eröffnet. Ich habe Polizeischutz bekommen, wurde in Verborgenheit gebracht und in der vergangenen Woche, am Donnerstag und Freitag, gelang es, die Leute, die alles vorbereitet haben, festzunehmen und in Haft zu setzen. Mit diesen Worten hat die Enthüllungsjournalistin Sabina Slonková vom Tagesblatt Mladá Fronta Dnes für Radio Prag ihr dramatisches Erlebnis beschrieben. Zur Art und Weise, wie der Auftragsmord durchgeführt werden sollte, sagte Barnaba Šliška von der Staatsanwaltschaft in České Budějovice Budweis dem tschechischen Rundfunk.
Původně se předpokládalo, že bude použit Semtex s rozbuškou.
Es wurde ursprünglich damit gerechnet, dass der Sprengstoff Semtex genutzt wird. Später schlug der Täter vor, den Mord mit einer Pistole zu begehen. Was das Strafmaß für eine solche Tat betrifft, steht im Gesetz die untere Grenze von 12 Jahren Freiheitsentzug.
Schon die Tatsache selbst, dass jemand einen Mord bestellt, ist schockierend genug. Noch erschreckender ist dabei, dass sich unter den 4 inhaftierten Personen der ehemalige Kanzleichef des Außenministeriums Karel Srba befindet.
Byl to po jistou dobu jeden z nejvlivnějších úředníků ministerstva zahraničí, takže nejotřesnější zjištění pro mě je,
že war für bestimmte Zeit einer der einflussreichsten Beamten des Außenministeriums. Am erschütterndsten ist für mich daher die Feststellung, dass auch ein Staatsbeamter in diese Richtung denken kann und seine Probleme oder wohl auch Probleme, zu denen wir beitragen konnten, durch einen Mord löst.
Srba war ein enger Mitarbeiter des früheren Außenministers und künftigen Vorsitzenden der UN-Generalversammlung Jan Kavan. Dieser äußerte am Montag seine Überraschung über die Inhaftnahme und fügte hinzu, er stünde seit 1,5 Jahren mit Srba nicht in Kontakt. Srba musste im März 2001 wegen einiger Finanzaffären seinen Abschied vom Ministerium nehmen. Die Beschuldigungen stützten sich zum Teil auf Zeitungsartikel Slonkovas. Die Journalistin stand hinter der Veröffentlichung der Affäre um die Vermietung des lukrativen tschechischen Hauses in Moskau, bei der der Staat um bis zu 100 Millionen Kronen gekommen sein soll. Den entsprechenden Mietvertrag legte dabei gerade Srba die Minister vor. Des Weiteren wurde aufgedeckt, dass Srba selbst Grundstücke und Immobilien im Wert von mehr als 10 Millionen Kronen kaufte, die er mit dem Gehalt eines Staatsbeamten sicher nicht verdienen konnte. Sein Name ist auch mit weiteren Affären verbunden, in denen auf Drohungen und Erpressung zurückgegriffen wurde. Absurd ist dabei die Aufgabe, mit der Srba 1998 ins Ministerium kam. Er sollte dort die Aktion Saubere Hände leiten, mit der die sozialdemokratische Regierung die Wirtschaftskriminalität bekämpfen wollte. Die internationale Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen forderte die Tschechische Republik auf, exemplarische Strafen zu verhängen. Der stellvertretende Vorsitzende des tschechischen Journalistensyndikats Rudolf Zeman reagierte auf den Fall folgendermaßen.
Ich glaube, dass wir als Journalistenorganisation jeden Versuch, persönliche Angelegenheiten mit einem Journalisten durch ein Mordkomplott zu lösen, auch als einen Versuch wahrnehmen müssen, weitere Journalisten einzuschüchtern, die in ihren Artikeln konkrete Personen und Institutionen enthüllen. Und es gibt noch eine Gefahr. Solche Fälle können als Inspiration dienen. Es kann passieren, obwohl selten, dass auch weitere Personengruppen diesen Weg wählen werden. Ich glaube, dass jegliche Einschüchterung von Journalisten, sowohl mündliche als auch physische, und dies betrifft letztendlich alle Bürger, in gewissem Maße die demokratischen Verhältnisse im Lande bedroht. Die interaktive Künstlerreise zwischen Dresden und Prag, auf die sich der italienische Künstler Bernardo Giorgi Anfang Juli begeben hat, nähert sich dem Ende. Am Montag traf er mit seinem italienisch-tschechisch-polnisch-deutschen Künstlerteam in Theresienstadt ein. Seda Schultheiß hat sich der bunten Truppe für einen Tag angeschlossen.
So we don't fix the structure, you know? No, we have to fix the...
Auf dem Dach des einstigen Zentrallagers für Kleidung und beschlagnahmte Gegenstände im ehemaligen Ghetto Theresienstadt wird ein weißes Zelt aufgebaut. Wenn man mit dem Auto in den Ort kommt, ist es bereits von Weitem sichtbar. Doch allein auf ihr mobiles Zelt, das sie die ganze Reise über begleitet und als Ort der Kommunikation zwischen der örtlichen Bevölkerung und den Künstlern dienen soll, will sich das Team von Bernardo Giorgi diesmal nicht wie sonst verlassen. Um die Menschen für ihr Grenzraumprojekt zu interessieren, ziehen sie am späten Montagnachmittag auch selbst durch den Ort.
Weil der Ort völlig anders ist als die anderen. Also es ist ziemlich menschenleer. Hinzu kommt, dass wir noch in einem Kunstort praktisch abgeschlossen sind. Also es wäre praktisch undenkbar, dass jemand zu uns kommen würde, wenn wir selbst nicht auf die Straße gehen würden.
Der polnische Künstler Bartosz Wojcik, den wir hier hörten, trägt gemeinsam mit Michael Kurzwelli aus Frankfurt-Oder einen überdimensionalen Bilderrahmen durch Theresienstadt.
Ein Rahmen bedeutet ja schon, dass es einen Innen und einen Außen gibt. Und indem wir also mit dem Rahmen, der ziemlich groß ist, aus 2,5 Meter groß und über 3 Meter lang, durch die Straßen gehen, ziehen wir erstmal die Aufmerksamkeit auf uns und haben direkt etwas, anhand dessen wir unser Thema, nämlich Grenze, erklären können.
Doch bevor gemeinsam über die Lebenssituation im Grenzraum zwischen Dresden und Prag reflektiert werden soll, werden die Bewohner zunächst in unterschiedlichen Sprachen zu einem gemeinsamen Abendessen eingeladen in das Künstlerzentrum Mekka, das sich heute in eben jenem ehemaligen Zentrallager für Kleidung auf dem Territorium des ehemaligen Ghettos befindet.
Spaghetti Italiano. We will cook.
Theresienstadt gestern und heute. Unter diesem Motto steht der Aufenthalt der Projektkünstler in der nordböhmischen Kleinstadt. Im Künstlerzentrum Mekka ist ab Dienstag dann auch eine Dokumentation der Fotografin Undine Hradil über Holocaust-Opfer zu sehen, die Theresienstadt und andere Lager überlebt haben. Insgesamt 37 Lebensläufe mit Fotos sind in der Ausstellung dargestellt. Aus ihren sehr unterschiedlichen und verständlicherweise auch sehr emotionalen Gesprächen mit den Zeitzeugen hebt Undine Hradil eine Erfahrung hervor.
Meistens haben sie mich gleich am Anfang gefragt, also nachdem sie wussten, dass ich aus Deutschland bin eigentlich und die Arbeit jetzt hier mache. Und ja, wo wird dir denn gezeigt? Und ja, ich möchte es hier machen, in der Tschechischen Republik, aber auch in Deutschland. Ja, interessiert sich da überhaupt jemand dafür? Weil sie sagen, also unsere Erfahrung hier in der Tschechischen Republik ist kein großes Interesse. Und ich habe gesagt, wenn ich so in meinem Freundeskreis darüber spreche, die warten, können es eigentlich kaum abwarten, bis es abgeschlossen ist und sie es endlich sehen können, wie das alles ist und was ihr zu erzählen habt. Und so, ja.
Dass Theresienstadt heute nicht nur ein Ort des Gedenkens an den Holocaust ist, betont der Leiter des Künstlerzentrums Mekka, Petr Lavra. Er hält die wechselseitige Beziehung zwischen den zeitgenössischen Künstlern des Zentrums und der Bevölkerung von Theresienstadt für ein Zeichen der Lebensfähigkeit des heutigen Ortes und fügt hinzu,
to vlastně popírá ten váš dojem, že Terezín je město muzeí.
Das widerspricht Ihrem Eindruck, dass Theresienstadt ein Ort der Museen ist. In Theresienstadt gibt es ein Museum, das Ghetto-Museum. Aber im Verhältnis zu anderen Objekten macht das ein Zehntel aus. Daneben gibt es viele weitere Objekte, die mit Leben gefüllt werden müssen, sonst hätte der Ort keine Bedeutung, sagt Petr Lavra vom Künstlerzentrum Mekka in Theresienstadt.
Objektům, tak je to jedna desetina. Vedle toho jsou objekty, které musí být naplněny životem. Tak je to jedna desetina. Není význam toho. Vedle toho jsou objekty, které musí být naplněny životem. Jinak není význam tohohle města.
Das Arbeiten mit Keramik lernen tschechische und deutsche Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines gemeinsamen Seminars kennen, das am vergangenen Freitag in Liebetal in Sachsen begann und seit Samstag in Nebojšady bei Děčín in Nordböhmen fortgesetzt wird. Das Seminar ist vor allem für Menschen bestimmt, die mit Behinderten arbeiten und wird von der tschechischen Bürgervereinigung Jurta und der evangelischen Erwachsenenbildung Sachsen organisiert. Eine der Organisatorinnen, Martina Janska, bemerkte dazu,
ten seminář, jak název napovídá, keramický seminář, je zaměřen na různé metody práce s keramickou.
Das Seminar konzentriert sich auf verschiedene Methoden der Arbeit mit Ton. Es ist das erste gemeinsame Seminar. Es gab inzwischen jedoch mehrere tschechisch-deutsche Projekte, sagte Martina Janska. Wolfgang Bartel, Mitarbeiter der evangelischen Erwachsenenbildung Sachsen, fragte ich nach dem Seminarteilnehmern.
Ja, es ist einerseits für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von sozialen und soziokulturellen Einrichtungen und andererseits aber auch für Menschen, die einfach Interesse an den grenzüberschreitenden Kontakten und an der Arbeit jetzt mit Ton haben.
Wie hoch ist das Interesse an diesem Seminar?
Also wir sind so viel, wie es gut ist. Ja, das kann keine große Zahl sein. Also wir sind im Grunde 12 Personen in Liebetal gewesen und davon sind 11 mit hier rübergekommen. Und jetzt sind wir also etwas die Hälfte Tschechen und die Hälfte Deutsche. Und hier bei Jurta sind natürlich auch noch immer eine ganze Reihe anderer Interessenten und Mitarbeiter von Jurta dabei.
Sie haben gesagt, Sie sind Theologe und Sie arbeiten auch mit bei dieser evangelischen Erwachsenenbildung
jetzt. Ja.
Und spezialisieren Sie sich irgendwie auf die Erziehung behinderter Menschen, weil dieses Seminar auch auf die Arbeit mit Behinderten ausgerichtet ist, nicht wahr?
Ja, das denke ich gehört einfach mit auch zu unserer Ausrichtung, dass wir meinen, dass es nicht gut ist, bestimmte Menschen oder bestimmte Gruppen von Menschen auszuschließen. Also wir möchten, dass da auch eine Verbindung zustande kommt zwischen unterschiedlichen Menschengruppen. Und das ist auch das Anliegen ja von der grenzüberschreitenden Thematik. Aber das ist natürlich genauso, möchten wir Verbindung zwischen alt und jung, zwischen Männern und Frauen, zwischen Behinderten und Nichtbehinderten und zwischen Menschen, die also schon Erfahrung haben mit solcher Arbeit und anderen, für die das ganz neu ist. Ja, ich würde gerne noch sagen, dass für uns Ton jetzt das Medium der Verständigung ist. Das heißt, machen wir auch nicht nur mit Ton arbeiten, sondern wir haben dann am Abend Gesprächsrunden am Lagerfeuer oder woanders, wo es dann vor allen Dingen auch darum geht, auszutauschen, wie leben wir in Deutschland, wie lebt ihr in Tschechien, was sind eure Freuden, eure Probleme, eure Schwierigkeiten und wie lebst du ganz persönlich. Also das Anliegen ist schon, dass wir da uns besser näher kennenlernen und wirklich begegnen können.
Damit ist das Tagesecho beendet. Weiter geht es mit dem Team Kaleidoskop.
Herzlich willkommen zu unserem Themenkaleidoskop, liebe Freunde. Diesmal grüße ich Sie jedoch nicht aus dem Studio, sondern direkt aus der Prager Zentrale des Tschechischen Roten Kreuzes. Und neben mir sitzt jetzt Herr Roland Albert, der Delegierte des Deutschen Roten Kreuzes in Prag. Guten Tag.
Guten Tag, liebe Hörer.
Herr Albert, was ist Ihre Aufgabe hier?
Ich berate das tschechische, das slowakische und das polnische Rote Kreuz in Fragen des Katastrophenschutzes und hier speziell beim Aufbau von den sogenannten Betreuungsdiensteinheiten. Das sind Einheiten, die sich im Katastrophenfall um unverletzt gebliebene, aber Betroffene, zum Beispiel Leute, die bei einer Überschwemmung ihr Haus verloren haben, um die wird sich besonders gekümmert. Man bietet ihnen Verpflegung, Unterkunft und soziale Betreuung an.
Was ist die Aufgabe dieser Katastrophenschutzeinheiten? Wodurch unterscheiden sich zum Beispiel die Katastrophenschutzeinheiten des Roten Kreuzes von dem Rettungsdienst zum Beispiel?
Praktisch der Rettungsdienst arbeitet ja direkt nach einem Geschehen, direkt am Unfallort. Er ist professionell ausgebildet und ausgestattet. Und das Rote Kreuz besteht ja zum Großteil aus ehrenamtlichen Einsatzkräften, die natürlich eine wesentlich längere Alarmierungszeit brauchen, bis die einsatzbereit sind. Und hier haben wir jetzt auch die Möglichkeit, dass diese Leute speziell ausgebildet sind, um sich um die unverletzt Betroffenen. Bei einer Großkatastrophe, einem Großschadensereignis gibt es immer Menschen, die unverletzt, aber betroffen sind. Und um die muss sich ja auch gekümmert werden. Und das ist deren Aufgabe, sie eben behelfsmäßig zu versorgen und unterzubringen.
Und diese Katastrophenschutzeinheiten gab es hier in Tschechien nicht?
Nee, bislang also in diesem Aufgabengebiet nicht. Das Tschechische Rote Kreuz unterhält zwar sehr wohl Einheiten, die den Rettungsdienst unterstützen, aber praktisch diese zweite Welle, wie wir sie auch nennen, den Betreuungsdienst, den gab es bislang noch nicht. Und soweit mir bekannt ist, nehmen die Behörden auch das Angebot dankbar auf, weil eben eine klare Versorgungslücke herrscht. Und das gilt auch für die beiden anderen Länder, Slowakei und Polen.
Was oder wer brachte Sie eigentlich zum Roten Kreuz? Wann, aus welchem Grund haben Sie die Entscheidung getroffen, dass Sie beim Roten Kreuz überhaupt arbeiten möchten?
Um die Wahrheit zu sagen, ehrenamtlich hat mich meine Mutter dahin geschickt. Da war ich 13. Sie war der Meinung, dass ich was Sinnvolles tun sollte. Und nach meiner Militärzeit habe ich mich dann auch bei Deutschen Roten Kreuz beworben. Das ist jetzt auch schon 24 Jahre her und seitdem bin ich eben dabei.
Sie helfen nicht nur hier in Tschechien, in der Slowakei, in Polen, sondern Sie waren auch dabei, wenn das Deutsche Rote Kreuz in anderen Ländern Hilfe geleistet hatte.
Naja, also das begann 1980 mit Äthiopien, Somalia, gegenüber das große Erdbeben in Jemen, in Armenien, der Golfkrieg, Rumänien, Bulgarien nach der Wende und viele andere Länder. Und ich sind natürlich, wenn man also traumatisierte Leute nach Erdbeben, wie zum Beispiel in Armenien, hat es einen wesentlichen Unterschied, als wenn man Entwicklungsarbeit leistet in einer, sagen wir mal, ruhigen Atmosphäre, die ja hier die Stadt Prag durchaus bietet. Aber Sie wissen alle, dass auch 1997 in Moravia diese Fluten waren oder in Polen oder in der Slowakei und dass sich die Lage dann über Nacht sehr schnell ändern kann und dass eben dann diese Bedürfnisse der Menschen an erster Stelle zu erfüllen sind. Und das ist eben unsere Aufgabe, oder zumindest, dass wir Teile davon erfüllen sollen.
Aber doch, die Arbeit oder die Hilfe in Tschechien ist für einen Deutschen, würde ich sagen, in dem Sinne leichter oder einfacher, weil die Mentalität der Menschen ein bisschen der deutschen Mentalität ähnlich ist. Es sind doch alle Europäer, aber zum Beispiel in Äthiopien war das nicht schwierig, sich überhaupt mit den Menschen zu verstehen, überhaupt mit den Menschen auszukommen.
Ja gut, das geht dann auch wie hier. Ich meine, meine tschechischen Sprachkenntnisse sind auch sehr rudimentär, aber man braucht da natürlich verschiedene Dolmetscher und man muss sich auf die verschiedenen Mentalitäten einstellen. Das ist aber an sich, wenn man weltoffen ist, in Anführungszeichen, kein Problem.
Und wie war das zum Beispiel in solchen Ländern, wo Krieg geführt wurde? Haben Sie nicht manchmal Angst gehabt? Haben Sie sich vielleicht auch in einer Todesgefahr gefunden?
Das kam natürlich auch. Vor Angst hat man immer. Es ist die Frage, wie man damit fertig wird, auch mit Stress und so weiter. Aber natürlich mit zunehmender Erfahrung sieht man die Dinge gelassener und selbstverständlich auch hier. Also auch wenn man auf der Autobahn fährt, kann man sehr schnell verunglücken und man muss halt über die Risiken informiert sein und sich dementsprechend verhalten und eben versuchen, damit fertig werden. Psychologische Erste Hilfe, das, was wir hier auch machen.
Ist das nicht manchmal frustrierend, wenn Sie wissen, also vielleicht ist es eine dumme Frage, aber ist das nicht manchmal frustrierend, wenn Sie Menschen helfen in Ländern, wo eben ein Krieg geführt wird? Haben Sie sich nicht manchmal gesagt, ich kann wirklich glücklich sein, dass ich ein Deutscher bin? Es gibt auch in unserem Land Probleme, aber einfach man weiß, dass man ja am Leben bleibt, dass man um das Leben nicht Angst haben muss.
Ja, das ist gar keine dumme Frage, das trifft genau den Kern, aber und sicherlich, man sagt im Deutschen so schön, man backt dann kleine Brötchen, wenn man wieder zurückkommt und sieht, wie das auch sein könnte hier. Ich meine, so lange ist es ja noch nicht her, dass wir auch Krieg führten. Und wenn man diese Situation in anderen Ländern sieht, ist man schon auch mal wieder froh, wenn man nach Hause kommt, denn das Wohlbehütete. Und ansonsten, Gott, die Belastung. Ich habe mal im Talmud, dem jüdischen Buch gelesen, wenn du ein Leben rettest, rettest du die Welt. Und wir wissen eigentlich sehr genau, wir können nicht allen helfen, aber wir versuchen halt, das bei einigen zu tun. Das ist auch der Stress, mit dem man konfrontiert ist, weil eben nicht alles geht.
Dass Rotes Kreuz so gut weltweit oder europaweit zumindest so gut organisiert ist, das ist sicher ein großer Vorteil.
Sicherlich, also das macht ja das Rote Kreuz in dieser Version einmalig, weil es praktisch in jedem politischen Gebilde eine Rotkreuz- oder Rothalbmondgesellschaft gibt. Und ich kann auch nur die lieben Hörer hier aufrufen, dass sie das Tschechische Rote Kreuz dann unterstützen, wenn es soweit ist. Und da wir auch alle geprüft werden, ist das ein halbwegs auch vertrauenswürdiger Partner, weil diese Spendengelder auch zweckgebunden verwendet werden.
Wie lange bleiben Sie noch Delegierte des Deutschen Roten Kreuzes hier in Prag, beziehungsweise in der Slowakei und in Polen? Und was sind Ihre Pläne für die Zukunft? Wollen Sie wieder zurück nach Deutschland oder wollen Sie wieder in anderen Ländern helfen?
Ja, generell trifft diese Entscheidung natürlich meine Frau und ich. Und ich bin seit Oktober 2000 hier in Prag und werde bis Ende dieses Jahres auch noch bleiben. Und was die Zukunft bringt, ich weiß es nicht, aber es gab immer wieder was es Neues da gibt.
Herr Albert, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg, was auch immer Sie tun werden in der Zukunft.
Vielen Dank.
Im heutigen Team Kaleidoskop sprach ich mit dem Delegierten des Deutschen Roten Kreuzes in Prag, Herrn Roland Albert. Es verabschiedet sich Lucia Mouchkova.
Damit ist diese Sendung beendet. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich im Namen aller Beteiligten Martina Schneiberkova. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.